Dungeons und Denglisch.
Go! Jetzt hat man das Go auf der Aufnahme, das war jetzt gerade gar nicht so klug von mir.
Ich bin der Aaron.
Ich bin die Marie, hallo! Herzlich hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Dungeons und Denglisch, in der es heute ausnahmsweise mal nicht um Riesen geht.
Nee, wir sind mit dem Riesenthema immer noch dran. So ein paar Folgen kommen noch, aber wir haben das schon vorweg geplant. Wir wollen in der ersten Aprilwoche damit fertig sein.
Ja, das wäre super. Aber jetzt haben wir heute ein bisschen Abwechslung drin. Und zwar geht's heute mal endlich wieder um Völker. Es wird wieder eine kurze Übersichtsfolge. Und zwar möchte ich endlich mit den Völkern fertig werden. Unser Podcast ist wie eine ewige Checkliste, Aaron, die wir so abarbeiten müssen.
Wenn ihr mal unsere geplante Themenliste noch sehen würdet, die wird irgendwie immer länger, anstatt dass sie kürzer wird.
Ja, gut.
Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir hören jetzt einfach mal, was die YouTube-Kommentare wollen.
Ja, genau. Das, was wir heute besprechen, die haben beide zu wenig Lore, um alleine eine Folge zu füllen, wurden aber super oft von euch angefragt. Und zwar geht's um zwei Völker, von denen das eine hoppelt und das andere fliegt. Und das heißt, es geht um Harengons und Aulin.
Beide relativ neu mit der 5. Edition dazugekommen, oder?
Beide ziemlich neu, kam davor noch nicht vor. Und jetzt kommt das erste. Ich kann Harengon nicht so gut aussprechen. Ich sage ständig Harengon.
Heißen sie vielleicht einfach Harengon oder heißen sie Harengon? Vielleicht heißen sie auch Harengon.
Harengon. Nee, also ich glaube, sie heißen Harengon. Jetzt bin ich komplett raus. Ich sage jetzt einfach, wie ich lustig bin. Das, okay, was so aus meinem inneren Bauch rauskommt, das sage ich.
Okay.
Ich würde nämlich auch mit den Harengons anfangen. Bei denen finde ich nicht nur die Aussprache des Namens komisch, sondern ich habe genau wie bei den Ballybugs das Problem, dass ich da bei den Ballybugs zum Beispiel auch nie an Frösche denke, sondern ich finde, es klingt einfach wie so eine Goblin-Unterart.
Ich finde, die Harengons klingen nicht wie eine Goblin-Unterart.
Doch, schon voll. Bei Harengon denke ich doch nicht an den Hasen.
Ich muss bei Haare immer an Hair denken, das englische Wort für Hase. Wobei ich glaube, ein Hair ist eigentlich ein Kaninchen, oder? Weil ein Rabbit ist ein Hase.
Ja, ich bin leider keine Biologiestudentin, daher kann ich dir das nicht beantworten.
Okay.
Vielleicht ist mein Englisch auch nicht gut genug, um in einem Podcast namens Dungeons und Denglisch zu partizipieren, aber...
Bascho,
ihr müsst einfach damit leben, es tut mir leid. Genau, Harengons sind auf jeden Fall ein humanoides Volk, wie jedes der Völker, über das wir bisher geredet haben.
Nö, es gibt auch nicht humanoide Völker.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel sind die Saturn-Fae.
Auf jeden Fall. Sie sind ein humanoides Volk, das mit The Wild Beyond the Witchlight eingeführt wurde. Und sie gehen aufrecht auf zwei Beinen, haben sehr lange Füße und sehr lange Ohren. Und genau wie bei Kaninchen auch, gibt es sie in super vielen verschiedenen Fellfärbungen. Das heißt, du kannst braun gescheckt sein, du kannst graues Fell haben, du kannst richtig kuschelig flauschig sein, du kannst richtig struppiges Fell haben, als wärst du 2 Jahre lang in einem Kaninchenstall verwahrlost worden. Also da hast du endlose Möglichkeiten.
Haben sie lange Füße oder lange Beine?
Lange Füße. Also sie haben humanoide Beine, meistens mit sehr muskulösen, sportlichen Oberschenkeln. Warum, kommen wir gleich noch zu. Und dann haben die so richtige Quadratlatschen.
Okay.
Gehen aber meistens nur auf ihren Zehenspitzen.
Mhm.
Genau. Sie gelten als sehr energetisch und sie haben richtig gute Sprungmuskeln und mögen ihre Freiheit sehr gerne und sie reisen sehr, sehr gerne.
So wie du.
So wie ich. Ich reise auch sehr gerne. Ich reise jetzt dann bald 2 Wochen weg und dann bin ich 2 Wochen zu Hause und dann bin ich 1 Woche mit der Uni in London. Ich freue mich schon richtig.
Genau, ihr kriegt da wahrscheinlich nichts mit, weil wir produzieren die Folgen im Voraus. Aber vielleicht kann Marie, wenn sie wieder da ist, was erzählen von ihrem London-Urlaub.
Das wird, wenn ihr gute Läden in London kennt, wo man coolen D&D-Schnickschnack kaufen kann, bitte sagt's mir's, weil ich habe 2 Tage, wo ich nachmittags frei habe. Da freue ich mich schon. Genau, Harengons stammen aus dem Feywild und haben somit einige Fähigkeiten, die ein paar Fays haben. Und sie haben noch so einiges Cooles. Sie sind richtig flink, so flink, dass sie einen Proficiency-Bonus auf Initiative-Würfe draufklatschen können, weil sie so super schnell sind, dass sie plus zu ihrer Initiative noch Proficiency draufkriegen.
Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit.
Die Ronja, meine beste Freundin, die spielt auch ein Volk oder irgendwie was, wo du einen Proficiency-Bonus drauf bekommst und die hat +8 auf Initiative.
Damn.
Damn, ja.
Okay.
Und sie war letztes Mal trotzdem nicht als Erste dran, möchte ich nur mal so sagen. Sie sind proficient in Wahrnehmung bzw. Perception und sie können bei einem missglückten Decksave einen D4 würfeln und als Reaktion diesen D4 dann draufrechnen, falls der Decksave missglückt ist und dann gelingt er vielleicht trotzdem noch irgendwie.
Das ist ja die Definition von flink. Einfach früher anfangen, schneller weglaufen.
Ja, genau.
Das ist der Dream.
Und jetzt kommt das Coolste an den Harenguns. Die können als Bonusaktion hüpfen. Und zwar nicht ihr bereits verbrauchtes Movement, sondern sie kriegen zusätzliches Movement, dass sie springen können. Und zwar eine Feet-Anzahl von ihrer Proficiency mal 5. Das heißt, sie fangen an mit 10 Fuß, kriegen dann aber relativ schnell 15 Fuß und immer weiter. Das ist richtig viel. Also stell dir mal so einen Harengon-Monk vor, der ist nur noch am Rumrennen.
Können die waagrecht oder auch vertikal hüpfen?
Also da in den Regeln nichts Genaueres steht, müsste es sowohl vertikal als auch horizontal gelten. Und wenn sie diese Sprungaktion machen, dann erwecken sie auch keine Opportunity-Attacks.
Das ist ziemlich gut.
Als Bonusaktion, ich finde das richtig strong. Da kannst du quasi hinrennen, wen hauen und dann als Bonusaktion weghüpfen.
Das ist extrem stark.
Das ist eine richtig gute Fähigkeit. Das macht sie nicht. Nein, sie haben keine Dark Vision.
Okay, gut, es gibt einen Trade-off.
Das macht sie natürlich ziemlich schnell und wendig und das heißt, sie sind eigentlich immer recht flott unterwegs und außerdem gelten sie als hervorragende Scharfschützen, meistens mit einer leichten Armbrust und sie sollen dabei super zielgenau sein.
Ich kann mir so einen Riesenhasen mit einer Armbrust gar nicht so gut vorstellen.
Ich fände das mega cool.
Ich muss da immer an das Brettspiel Root denken. Das haben Marie und ich uns vor einiger Zeit gekauft und ich spiele das relativ gerne inzwischen. Und es sieht von außen so aus wie so ein nettes Spiel mit irgendwelchen Waldwesen und Hasen und Katzen und so weiter.
Aber es ist einfach Bürgerkriegssüße Edition.
Ja, die ermorden sich voll und da gibt's irgendwie die Guerilla-Kriege, die da im Wald, und das ist aber alles so ganz süß gezeichnet.
Heißt es nicht Guerilla?
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Kennst du diese Szene aus How I Met Your Mother, wo Ted Mosby nicht weiß, wie man Chamäleon ausspricht?
Nee.
Und sagt dann stattdessen Chameleon.
Ich finde, Chameleon ist ein gutes Wort.
Ja. So, zurück zu den Harenguns. Die gelten als sehr freigeistige Reisende und sie breiten sich über eigentlich alle Welten hinweg aus dem Feywild. Weil ich meine, im Feywild gibt's ja immer wieder Portale und dadurch landest du sehr schnell irgendwie überall. Und sie bleiben sehr selten an einem Ort, sondern reisen immer weiter und das am liebsten zu Fuß. Und da musste ich an was denken. Ich habe neulich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Reel war oder ein YouTube-Short gesehen, da wurde Folgendes diskutiert. Findest du nicht, Aaron, dass Hopsen, also dieser Hopserlauf, eigentlich eine viel effektivere Art der Fortbewegung wäre? Weil erstens macht Spaß, zweitens kommst du mit einem Schritt weiter und drittens müsstest du dabei immer gute Laune haben, weil man kann gar nicht so hopsen und schlechte Laune haben. Aber es sieht halt einfach nur bescheuert aus und ist dadurch in unserer Gesellschaft verpönt.
Also ich kann es mir als Alternative zum Joggen gut vorstellen. Aber so als Alternative zum normalen Laufen, das ist nicht so gut, weil du fängst ja trotzdem das Schwitzen an.
Ja, aber du bist ja viel effektiver und es ist nicht so anstrengend wie Laufen. Sondern du hoppst halt so.
Ja, aber ich meine, zur Arbeit laufen ist auch effektiver wie zur Arbeit gehen.
Aber zur Arbeit hopsen wäre doch super.
Weißt du was, vielleicht probiere ich das mal aus die nächsten Tage.
Ja, nicht. Das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wie du zur Arbeit hopst. So ein Hopserlauf. Naja, ich sag's gleich nochmal zurück zu den Harenguns. Eine eigene Meinung bilden ist bei Harenguns so gar nicht ihr Ding. Es ist meistens mehr so, okay, du hast die und die Meinung, ich adaptiere die. Sie nehmen genau die Meinung auch von den Personen, mit denen sie sich umgeben. Das betrifft nicht nur ihre Weltanschauung, sondern bereits nach kurzer Zeit auch ihre Persönlichkeit. Diejenigen, die mit Helden reisen, und Helden sind halt meistens wagemutig und tollkühn, diese Harenguns werden sehr häufig sehr mutig und tapfer und ehrgeizig und fangen an, sich hohe Ziele zu setzen. Und diejenigen, die mit Halunken und Banditen reisen, die werden dann eher gemein und feindselig. Und wenn sie ganz alleine reisen, dann wären sie meist eher freiheitsliebend und friedfertig und haben gar keinen Bock auf Stress mit anderen.
Und wie läuft es dann in so einer Harengon-Siedlung ab? Da gibt's dann irgendwie einen gemeinsamen Meinungsmischmasch und der schwenkt dann immer wellenartig in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, Harengons, das ist eigentlich gar nicht so üblich, dass die an einem Ort bleiben. Die reisen eigentlich immer weiter. So eine richtige Siedlung würde sich eher selten bis gar nicht bilden.
Ach so, Okay.
Genau. Und Harengons, die zu viel mit Banditen unterwegs waren, die formieren sich ganz häufig zu so, ja, wie soll ich sagen, zu so kleinen Gruppen, die miteinander durch die Lande ziehen, um Personen auszurauben und Schabernack zu treiben. Also so Hasenbanditengruppen. Aber was ihnen gegenüber normalen Banditen fehlt, ist der Mut. Weil von Natur aus sind Harengons eigentlich ziemlich feige und fliehen so schnell sie können, wenn sie angegriffen werden und wenn sie bekämpft werden. Und das macht es ihnen halt ziemlich leicht mit ihren Fähigkeiten, weil sie hüpfen quasi zweimal weg und dann laufen sie los und dann kannst du sie eigentlich nicht mehr einholen. Weil wenn du mal zusammenrechnest, so ein Harengon mit einem Proficiency-Bonus von 3, der kann 15 Fuß springen und sich mit einem Dash 60 Fuß bewegen. Das ist schon sehr viel. Da kommst du nicht hinterher.
Das ist extrem viel, aber was ich jetzt nochmal erwähnen muss, ich finde das sehr kurios, wie du das gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ja, sie rauben Leute aus und treiben Schabernack. Das ist ja schon, ich weiß nicht, Leute ausrauben ist für mich kein Schabernack mehr.
Ja, fairer Punkt, aber ich wollte vielleicht einfach unbedingt das Wort Schabernack hier mit einbringen.
Wie geht der Philipp Amthor-Spruch? Schluss mit dem Schabernack.
So, nein, so. Genug Schabernack. Ich finde es immer noch traurig, dass dieses Video gegen Rezo nicht rauskam von Philipp Amthor. Ich hätte das zu gern gesehen.
Ja, ich auch.
Ja. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Naja, genau. Bisher kamen die Harengons auch nur in The Wild Beyond the Witchlight vor und ich glaube, sie wurden auch schon in Mordenkainens mit aufgenommen. Aber sie spielen auch eine Rolle in dem Adventure selber. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber man trifft da den ein oder anderen Harengon, sonst hätten sie das Volk auch gar nicht eingeführt und kann sich da so ein bisschen von ihrem Charakter überzeugen lassen.
Macht Sinn.
Macht Sinn.
Also Marie ist eh so eine Wild Beyond the Witchlight Verfechterin. Ihr seid jetzt so in den finalen paar Sessions, oder?
Wir sind jetzt, also ich würde sagen, das Buch lässt sich unterteilen in 4 Kapitel. Das erste Kapitel ist davon das kürzeste. Und ich finde The Wild Beyond the Witchlight sehr gut für Leute, die gerne rätseln und die sehr gerne roleplayen. Das sind ja die 2 Punkte. Also vor allem das Roleplay ist ja für viele Leute das, was bei denen die zu kurz kommt. Aber ich sehe schon so, dass das Abenteuer sehr gerailroadet ist. Also es gibt meistens nur so diesen einen Weg, den du einschlagen kannst. Und wenn du den nicht einschlägst, dann muss dein DM sich was einfallen lassen, weil sonst geht es irgendwie nicht so ganz weiter.
Ja, aber die Frage ist, wie weit ihr jetzt seid in dem Abenteuer? Das habe ich ja gefragt.
Achso, wir sind im letzten Viertel.
Achso, okay.
Im letzten, und ich muss sagen, das letzte Viertel ist, glaube ich, mit das kürzeste. Meine Abenteurer haben es geschafft, im zweiten Viertel, da ist ein riesen Haus aufgebaut, durch das du dich so durchwurschteln musst. Und weil ich es ein bisschen zu offen geruled habe, normalerweise solltest du unten reingehen und dich von unten nach oben arbeiten. Und sie sind nach oben gegangen, sind oben eingebrochen, waren sofort in dem Raum, in dem sie sein mussten und sind dann wieder abgehauen.
Klingt nach einem erfolgreichen Heist.
Ja, du musst dir vorstellen, so da ist so, du brichst in dieses Haus ein und eigentlich kommt dann so ein Questgeber so, du musst das und das für mich machen und dann lasse ich dich wieder gehen. Dann gebe ich dir das und dann lasse ich euch wieder gehen. Und sie sind da eingebrochen, haben sich das genommen, was sie wollten, sind dem Questgeber begegnet, der war so, ihr müsst das und das für mich machen und dann gebe ich euch das und das. Und sie war so, ja, das haben wir schon, tschüss.
Okay.
Ja, und so lernt man immer wieder seine Fehler in D&D. Ich glaube, ich bin auch nicht so der strenge DM, der so ein bisschen, du bist schon oft sehr regelverfechterisch und bist so, nee, das geht so nicht. Und ich denke mir ganz oft, weißt du was, ist eigentlich lustig, mach mal.
Ja, Rule of Cool gewinnt am Ende.
Ja, apropos cool, wir kommen jetzt zum zweiten Teil und ich sag gleich vorab, hier gibt's nicht so viel Lore. Wirklich nicht. Aber ich habe so ein bisschen das zusammengekratzt, was ich finden konnte. Und wir sind hier relativ schnell durch. Und zwar geht's um die Aulen. Und bei den Aulen lässt sich sagen, es gibt nicht viele Völker, die von Beginn an fliegen können. Und wenn sie fliegen können, dann meistens magisch. Ein paar Asima können zum Beispiel als Bonusaktion so Flügel kriegen und fliegen.
Die Arakokra gibt's noch. Und es gibt
genau,
noch
und die Arakokra gibt's auch noch.
Und geflügelte Elfen.
Genau, aber es gibt eben nicht so viele. Es gibt auch Feen, die kamen auch mit The Wild Beyond the Witchlight. Habe ich auch mal Bock, so eine zu spielen.
Ja, ganz großer Feenfreund, der Aaron. Ihr kennt es.
Ja, Aaron und Faith ist Match made in Heaven. Und die Aulen können eben ähnlich wie die Arakokra fliegen, was oft nicht so cool für die Ems ist, weil Fliegen einen ganz anderen Raum für Spieler öffnet und auch einen ganz anderen Raum zum Vorbereiten für die Ems öffnet. Weil du bist irgendwie so, ja, da ist ein Haus und da sind eure Gegner drin und ich schwöre dir, der fliegende Charakter wird sagen, ich fliege nach oben und schau mal, ob ich durch den Schornstein rein kann oder so.
Das stimmt. Aber ich finde, genau das ist ja das Witzige. Du musst den Spielern, wenn sie so einen fliegenden Charakter nehmen, ja auch die Chance geben, diese Fähigkeit auszunutzen. Ich habe von vielen DMs schon gehört, die dann sagen, ah, ich habe da jetzt den fliegenden Spieler, aber für den ist es ja viel zu einfach. Jetzt muss ich das Abenteuer umschreiben, dass der von seinem Fliegen dann nicht profitieren kann. Und das finde ich persönlich ist ein bisschen die falsche Herangehensweise. Weil anstatt ihn einzuschränken, solltest du ihn eigentlich belohnen oder solltest auf der anderen Seite eher schauen, dass du die anderen Spieler mit ihren Fähigkeiten entsprechend auch belohnst.
Ja. Wir kommen gleich noch dazu, was ich mit einem Charakter aus meinem Witchlight-Abenteuer gemacht habe, weil wir haben einen Aulin, der mitspielt.
Okay.
Die Aulin wurden allerdings, obwohl sie als Fae gelten, nicht in The Wild Beyond the Witchlight, sondern in Strixhaven, A Curriculum of Chaos eingeführt. Ist das schon auf Deutsch erschienen?
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Strixhaven ist bisher nicht auf Deutsch erschienen.
Also, wer das nicht kennt, das ist anscheinend so eine Magierschule und es ist nicht in Ferun, sondern es ist seine eigene Welt, oder?
Ich glaube, ich bin ja selber so ein bisschen Hobby-Magic-Spieler, dass Strixhaven eigentlich ein Magic-Setting ist.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Es gibt Strixhaven-Karten. Und das ist eben so ein bisschen Hogwarts-like. Genau, und das ist so eine Magierschule. Und da wurden die Aulen eingeführt, weil Eulen ja bekanntlich einen sehr klugen und weisen Ruf haben und passen einfach gut in eine Magierschule. Da komme ich auch gleich noch zu. Auch bei den Aulen würde ich kurz mit den Fähigkeiten anfangen. Sie haben eben diese wunderhübschen Flügel, die ihrem Rücken entspringen und ihnen eben die Fähigkeit geben, durch die Lüfte zu gleiten. Und hier kommt jetzt die Aulen-Fähigkeit, weil sie können ganz leise fliegen, du hörst sie nicht. Und auch beim Gehen sind sie so leise, fast lautlos, dass sie automatisch Proficiency in Stealth haben, weil sie so smooth und leise sind.
Das ist schon stark. Ich habe echt jetzt, also bei den, wir haben uns inzwischen ja doch echt viele von diesen Völkern durchgearbeitet. Und es gibt schon so einen leichten Power Creep in D&D. Ich habe das Gefühl, viele von den neueren Völkern haben einfach bessere Features. Und jetzt speziell bei den Harangons und bei den Aulins schon gut.
Ich muss aber nach wie vor sagen, der Halbling mit seiner Ich kann jede Eins rerollen ist nach wie vor in meinen Augen beste Fähigkeit bei den Völkern.
Oder können wir eine Diskussion starten? Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, was ihr findet, dass die beste Volksfähigkeit ist in D&D.
Ja, voll. Aber ich finde nach wie vor, das Feature Lucky ist echt ultra strong. Was auch ultra strong ist, heute Meister der Überleitungen, wow. Ist die Fähigkeit von den Aulen, die Superior Dark Vision heißt. Das ist eine bessere Dark Vision. Das heißt, sie können in gedimmtem Licht 120 Fuß weit sehen und in absoluter Dunkelheit sehen sie wie andere in gedimmtem Licht.
Oh, okay. Also doppelt so weit quasi. Ich glaube, normale Dark Vision gibt nur 60 Fuß.
Ja, und man könnte laut den Büchern daher auch sehr gut einen Aulen spielen, der zum Beispiel nachtaktiv ist, weil seine natürlichen Voraussetzungen diesen Weg quasi so perfekt ebnen.
Würde auch Sinn machen. Also ich meine, Eulen sind ja oft nachtaktiv, oder?
Eulen sind oft nachtaktiv. Ja, ich glaube, das kann man behaupten. Mhm.
Okay. So, Marie ist eine Biologin.
Ja, mein Bruder irgendwann, wenn er fertig ist mit seinem Studium. Liebe Grüße, Luca. Du machst das. Wahrscheinlich wirst du früher fertig als ich.
Okay. Uff.
Angeblich sind die Eulen übrigens entfernte Verwandte der Rieseneulen aus dem Feywild. Weiß nicht, ob du die kennst, Aaron?
Ja, das sind quasi so ein bisschen.
Riesige Eulen und die neigen halt häufig dazu, bösartige Beschützer der Fae-Kreaturen zu sein, mit denen sie sehr eng befreundet sind. Und denen dienen sie dann so als Freundschaftsdienst auch. Und auch die Aulen sind selbst hervorragende Abenteurerbegleiter, weil sie sich meistens charakterlich sehr gut an ihre Gruppe anpassen können und sehr enge Freundschaften pflegen.
Ich hätte auch gerne eine Eule als Freund.
Ja, ich weiß ja nicht.
Die sieht dann so ein bisschen aus wie der Museumswärter aus Animal Crossing und sagt immer Hut, Hut.
Hut, Hut. Es gibt die Aulen auch in allen möglichen Variationen. Zierlich, groß, flauschig, mit breiten Flügeln, majestätisch, total zerrupft in der Mauser. Was dir einfällt, willst du dazu nichts sagen? Okay.
Ich lächle Passt. Einfach. Ich bin sehr enthusiastisch, Passt. Aber ich kann dazu eigentlich nicht viel hinzufügen.
Passt, Aaron, weil jetzt kommen wir zur Avatar-Verknüpfung dieser Folge. Ich mache zu wenig Avatar-Verknüpfungen.
Oh, okay.
In Strixhaven im Buch steht spezifisch, dass die Geräuschlosigkeit der Aulin es ihnen ermöglicht, sich in Bibliotheken an dich ranzuschleichen. Und da wurde ein Kindheitstrauma von mir wieder erweckt. Und zwar hat mich das an den doch nicht so guten Wan Chitong erinnert. Weißt du, wer das ist?
Der tausend Dinge weiß.
Das ist dieser riesige Eulengeist, der in der Bibliothek in der Sivong-Wüste lebt und diese behütet. Und ich fand den schon als Kind extrem gruselig und ultra unsympathisch. Und ich weiß nicht, wie oft ich von dieser scheiß Eule geträumt habe. Wirklich, ich mag Eulen. Aber diese ganz spezifisch nicht.
In Maries Augen funkelt gerade bloße Panik. So, man merkt, sie wird gerade in ein Kindheitstrauma zurückversetzt. Triggerwarnung, Eulen.
Nee, nicht Eulen, Eulengeister. Und dann kommen wir noch zu einem zweiten Funfact, den ich von Cold Mirror gelernt habe. Eulen werden ja total oft als super weise und schlaue Tiere verstanden. Kluge Eulen, die allwissende Eule, das stimmt überhaupt nicht. Eulen sind anscheinend richtig dumm. Und es war wohl ein richtiger Pain, die für die Harry Potter Filme zu dressieren. Und was auch nicht stimmt, ist, dass die leise fliegen. Die sind nämlich die fliegen richtig leise. Und in den Harry Potter Filmen wurden doch immer diese Flügelschläge so nacheditiert. Das stimmt gar nicht. Die fliegen sehr leise. Die hörst du eigentlich gar nicht.
Man lernt immer mehr dazu. Allerdings, ich weiß nicht, ob wir in den Bereichen dazu lernen, in denen es sinnvoll ist, Dinge zu wissen.
Also, Entschuldigung, aber wenn die Frage mal bei irgendeinem Zuhörer von uns in einem Quiz auftaucht, dann können sie die beantworten. Hey.
Okay, ja, wichtig.
Okay. Richtig und wichtig. Dann, lieber Aaron, willst du beide gemeinsam raten oder einzeln?
Einzeln,
okay. Ich habe bei den Harengons so viel über The Wild Beyond the Witchlight geredet. Deswegen, mein lieber Aaron, auf einer Skala von 1 bis 4 Kapiteln in dem Abenteuer The Wild Beyond the Witchlight, was gibst du den Harengons?
Ich gebe den Harengons eine 3,45.
Obwohl sie tierisch sind.
Ja, ich bin mal nicht so sicher, ob die Harengon-Fähigkeiten nicht fast zu stark sind. Also so ein kostenloser Disengage jede Runde plus extra Movement plus mehr oder weniger einen Vorteil, also jetzt nicht in Spielbegriffen einen wirklichen Vorteil auf Deck-Saves. Das sind schon sehr starke Fähigkeiten, fast schon zu stark, würde ich sagen. Aber sie sind eine sehr, sehr spannende Art auf jeden Fall.
Art, genau. Und dann kommen wir noch zu den Aulen. Ich habe bei dem anderen Buchadaption genommen, jetzt nehme ich hier wieder Bücher. Auf einer Skala von 1 bis 7 Bänden in Harry Potter, was gibst du den Aulen, lieber Aaron?
Ich gebe den Aulen eine 4,9, weil ich hätte gerne eine Eule als Freund.
Irgendwie sehe ich dich da auch so ein bisschen. Dass man so zu dir kommt und auf deinem Bürostuhl sitzt so eine Eule, so ein kleiner Kauz. Und du machst da so Schuhe.
Was mich ein bisschen stört, ist, ich denke, man hätte die Aulins wahrscheinlich auch einfach als Unterart der Arakokra machen können. Aber ist nur so ein kleiner Kritikpunkt für mich.
Was ich übrigens nicht rausgefunden habe, ist, ob die Aulen ihren Kopf auch so drehen können. Weil das, finde ich, ist ja das, was Owlbears so creepy macht.
Also würdest du dir wünschen, dass sie es können, oder würdest du dir wünschen, dass sie es nicht können? Oh, voll. Okay. Ich dachte, du willst keine Creepiness.
Ja, also außer es geht um die Avatar-Eule, aber darüber habe ich schon genug abgeschweift. Ich muss wirklich mal eine Avatar-Bonus-Folge machen.
Wir machen einfach mal so eine Avatar-Pen-and-Paper-Review.
Ja, voll. Machen wir mal. Gut, aber dann war's das von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche klugen Wörter zu sagen, Aaron?
Ich glaube, zu Eulen und Hasen habe ich nicht viel hinzuzufügen. Es klingt so, als würde es da eine passende Fabel geben, aber die habe ich leider gerade nicht parat.
Ich kenne nur die vom Hasen und vom Igel.
Dem Hasen und der Schildkröte und dem Hasen und der Schlange. Es gibt sehr viele Hasenfabeln aus irgendeinem Grund.
Das stimmt. Ja, hast du recht. Naja, dann war's das für heute, hätte ich gesagt. Oh, verdammt. Ich hätte ja also, fast okay. Das Beste vergessen.
Die Folge ist vorbei. Schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Dungeons und Denglisch. Wir packen es. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Kommt noch das Kazoo-Outro an.
Oh, ach so, oh ja.
Ich könnte jetzt was richtig Schlimmes. Ich mach das auch. Ich bin gespannt, ob du das Lied kennst.
Mich würde immer interessieren, wenn ich die Lieder nicht kenne, wie gut ist Marie drin, sie nachzuspielen. Kann man es eigentlich erkennen und ich bin einfach zu ungebildet? Oder kann man es so und so nicht erkennen?
Ich glaube, du bist halt einfach noch ein Kind der 90er und ich, die 99 geboren bin immer irgendwie noch ein bisschen mehr Kind der 2000er. Das war Schnuffel, der Hase mit Du bist mein kleiner süßer Kuschel.
Oh mein Gott, okay, nee, das habe ich leider nicht gekannt. Okay, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute.
Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Dungeons und Denglisch.
Genau, bis bald.
Ich bin die Marie.
Und ich war der Aaron. Ciao.
Tschüss.